Also unser jetziger neuer Atlas-Roboter, der alte Atlas-Roboter, von dem man ja auch viel die Videos gesehen hat, der konnte schon einen Salto rückwärts, den ich schon nicht kann. Und der neue Roboter wird stärker als ein Athlet sein. Das heißt also, der neue Roboter ist jetzt schon, und wenn du hier bei uns im Büro wärst, könnte ich dir ihn zeigen, ist jetzt schon stärker als ein Mensch.
Einen wunderschönen guten Tag, lieber Marc, und herzlich willkommen in der aktuellen Ausgabe von SMP Lido Talks.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Du gehörst zu absolut wenigen Gästen, die aus einem Unternehmen kommen. Und das liegt nicht nur an deiner beeindruckenden Karriere, sondern auch an dem Unternehmen, wo du herkommst. Weil wenn man jetzt jemanden ansprechen würde, welches Unternehmen sie mit einem mobilen Roboter-Ansatz assoziieren würden, würden alle sagen Boston Dynamics. Und das ist auch unter anderem auf eure coole Filme bei YouTube zurückzuführen. Jetzt will ich fragen, sind diese Roboter wirklich so gut, wie sie in den kleinen kurzen Shorts gezeigt werden?
Ja, vielen Dank. Auf jeden Fall sind die genauso gut, wie sie in den Videos dargestellt werden. Das ist eigentlich eine unserer, wir machen uns da sehr viel Mühe, dass man auch in fast allen Videos nur, es gibt nur eine Einstellung, also nur einen Shot. Das heißt, es gibt bei uns nie CGI oder es gibt bei uns nie so, dass wir 10-mal den Roboter aufnehmen und es dann zusammenschneiden, damit es besser aussieht. Nein, nein, die Roboter sind tatsächlich genauso spannend, wie sie in den Videos erscheinen.
Wenn ich jetzt einen Roboter anschaue, so einen mobilen Roboter, dann sind ja zwei Elemente essentiell, wie es sich physisch bewegt und auf der anderen Seite, wie er die Umwelt erfasst und wie er denkt. So mit den aktuellen Entwicklungen im KI-Bereich eröffnet das euch neue Möglichkeiten, die vor 10 Jahren in dem Ausmaß vielleicht noch nicht da waren.
Ja, sogar Georgi, vor 2 Jahren nicht möglich waren. Also mit dem Advent auf von Foundational Models ist es in der Robotik unglaublich weitergegangen. Aber dazu kommt eigentlich noch eine dritte Komponente. Also du hast recht, einerseits die, wir nennen das Athletic Intelligence, wie der Roboter sich bewegt und wie der Roboter Hindernisse umgehen kann, Treppen raufgehen kann, Treppen runtergehen kann. Wenn er hinfällt, kann er wieder aufstehen. Also das ist alles Athletic Intelligence. Dann das Zweite ist, wie kann der Roboter eigentlich seine Umgebung wahrnehmen? Und da spielen natürlich Foundational Models eine Riesenrolle. Zum Beispiel kann man jetzt relativ einfach, der Roboter schickt ein Bild an ein Foundational Model, sowas wie ChatGPT. Und fragt dann, was ist denn in diesem Bild? Und dann antwortet das Foundational Model mit, in dem Bild ist ein Stuhl. Ja. Also insofern haben wir plötzlich die Möglichkeit, dass der Roboter seine Umgebung besser versteht. Und dann natürlich kommt jetzt wahrscheinlich im dritten Schritt die Unterhaltung mit dem Menschen. Wir nennen das Human-Robot Interaction oder HRI abgekürzt. Wir haben da ein eigenes Department für, was sich nur darum kümmert, wie unterhält sich denn der Mensch im weitesten Sinne mit dem Roboter? Im Moment ist das ja noch relativ viel über Tablets oder Webinterfaces, aber in der nahen Zukunft kann man sich mit dem Roboter wahrscheinlich genauso unterhalten, wie wir beide uns jetzt unterhalten.
Für mich war immer wieder die Frage, wie wichtig die KI-Entwicklung für unsere Zukunft sein wird. Und ich hatte das, ich sage, okay, das wird uns unglaublich beschleunigen in unseren Ansätzen auf allen Ebenen. Was für mich aber immer gezählt hat, war, wie die Roboterentwicklung sein wird, gepaart mit KI. Und da habe ich mit Ranga Yogeshwar darüber gesprochen. Der sagt, na ja, das ist ja diese Bilder und Videos sind ein bisschen zusammengeschnitten. An sich sind die Roboter von der Athletik noch nie gar nicht so gut. Und für mich persönlich, ich weiß nicht, wie weit sind wir von dem Zeitpunkt entfernt, wo die Roboter auf einem Niveau sind, wo man sagt, sie können schon jetzt bei den schwersten Arbeiten den Menschen unterstützen.
Also es kommt sehr darauf an. Meistens sind die Roboter ja im Moment noch task-spezifisch. Das heißt also, wir haben zum Beispiel einen Roboter, der heißt Stretch. Das ist ein Laderoboter. Nicht so wie der in den Alien-Movie, sondern unser ist quadratisch, hat einen Roboterarm. Und wenn man einen Container aufmacht und der ist vollgeladen mit Paketen, dann muss im Moment ein Mensch den mit der Hand entladen. Und das ist eigentlich der schlimmste Job in der Logistik. Im Winter ist es ganz kalt, im Sommer ist es warm, da sind keine Fenster und die Unfallrate ist unglaublich hoch. Und deswegen ist es in den meisten Logistikunternehmen so, dass man Leute gar nicht mehr findet, die diesen Job machen wollen. Und der Roboter ist jetzt also task-spezifisch, der kann nichts anderes, der kann nur im Moment einen Container entladen. Aber in der Zukunft kann er vielleicht viel mehr. In der Zukunft kann er natürlich auch andere Sachen im Lagerhaus machen. Aber für diesen Task kann er das im Moment schneller als ein Mensch, länger als ein Mensch und schwerere Pakete heben als ein Mensch. Also für diesen einen Task ist der Roboter schon besser. In der Zukunft, also wir stellen uns vor, dass über die nächsten 10 Jahre hinweg, dass wir zumindest vielleicht am Ende der Dekade General Purpose Robots haben. Also Roboter, die mehrere Tasks gleichzeitig können und dass man denen auch neue Tasks ganz leicht beibringen kann. Und für uns General Purpose Robots heißt eigentlich ein Roboter, der überall dahin gehen kann, wo auch ein Mensch hingehen kann. Ein Roboter, der seine Umwelt versteht und nicht nur als Hindernisse, sondern tatsächlich auch ein semantisches Understanding seiner Umwelt hat. Und drittens, dass der Roboter dann seine Umwelt auch manipulieren kann. Und wenn man da hinkommt, dann hat man tatsächlich Roboter, die bestimmte Tasks besser können als ein Mensch.
In den letzten paar Jahren gab es eine regelrechte Explosion, vielleicht auch durch KI getrieben. Tesla hat jetzt eigenen Roboter, was jetzt eurem Atlas 2 die Konkurrenz bereiten sollte an den Markt. Vermarktungstechnisch gebracht. Ich meine, Elon Musk ist dafür bekannt, dass er sehr, sehr große Versprechen macht. Man weiß aber, dass er das irgendwann schafft, meistens. Auch mit einer riesen Verspätung. Oder die Chinesen, die bringen auch super spannende Roboter. Wie siehst du eure Position und auch diese Entwicklung im Wettbewerbsumfeld?
Ja, es ist super spannend geworden in den letzten paar Jahren. Im Moment sind wir ja noch die einzige Firma, die tatsächlich seit 4 Jahren einen kommerziellen Roboter am Markt hat, der auch bei tausenden von Firmen schon ist, nämlich unser Spot-Roboter, den man ja auch hinter mir sitzen sieht. Spot ist tatsächlich autonom in vielen Unternehmen schon unterwegs. Also ich glaube, insofern haben wir im Moment noch einen kleinen Marktvorsprung, sowohl in der Agilität der Roboter als auch in der Reliability, also wie oft gehen die Roboter kaputt. Denn es ist wohl relativ einfach, einmal einen Prototypen zu bauen, aber es ist relativ schwierig, Roboter in den Markt zu bringen, die dann auch tatsächlich immer funktionieren. Aber du hast natürlich recht, alles, was Elon Musk bis jetzt angefasst hat, hat ja gut funktioniert, abgesehen mal vielleicht von der Twitter-Geschichte. Aber also wir machen uns natürlich langfristig Sorgen. Ich glaube schon, wie du gesagt hast, dass er im Moment zumindest mit den Preisvorstellungen leicht untertreibt. Aber schlussendlich hat er bis jetzt alles, was er angefasst hat, hinbekommen.
Und da bin ich auch wirklich gespannt, wenn zum Beispiel autonomes Fahren, das hat er auch sehr, sehr früh angekündigt, und es gibt ja kaum autonom fahrende Autos, und ein Roboter, der autonom unterwegs ist, das stelle ich mir noch anspruchsvoller vor, weil im Unterschied zum Verkehr gibt es deutlich mehr Regeln und deutlich anspruchsvollere Umgebung.
Ja. Ja, also wir haben angefangen, unseren Spot-Roboter ungefähr vor 3,5 Jahren tatsächlich auch kommerziell zu verkaufen. Und eigentlich haben wir 2 große Use Cases für den Roboter gefunden. Der eine Use Case ist, dass man den Roboter mit einer Fernbedienung in eine gefährliche Situation fährt. Das könnte sein eine Situation, wo Gase sind, die gefährlich sind für den Menschen. Das kann eine Situation sein, wo Radioaktivität ist. Zum Beispiel, wir haben ungefähr 20 Roboter in Fukushima in Japan. Wow. Aber da wird der Roboter tatsächlich mit einer Fernbedienung gefahren. Und der zweite Use Case ist, dass der Roboter autonom durch eine Fabrik durchläuft und mit mehreren Sensoren unglaublich viel Daten einsammelt. Also zum Beispiel kann er mit einer Thermalkamera aufnehmen, ob eine Pumpe zu warm läuft und vielleicht in 2 Wochen kaputt geht. Oder er kann mit einem Akustiksensor erkennen, ob irgendwelche Leckagen in CO2-Rohren sind. Also der Roboter nimmt sehr viel Daten auf, lädt das alles hoch und dann tun wir Machine Learning drauf und sagen, hey, die Pumpe ist 10 Grad zu warm, die geht bestimmt in 2 Wochen kaputt. Oder guck mal hier da vorne, der Tank, da ist der Druck zu hoch, dann müsste mal jemand nachschauen. Und das macht der Roboter komplett autonom. Also wir müssen ihn einmal natürlich einweisen. Man geht mit dem Roboter durch die Firma durch und zeigt dem Roboter alles, was man machen möchte. Aber ab dann läuft der Roboter komplett autonom durch die Firma durch und interagiert natürlich mit den Menschen, die in dieser Firma arbeiten. Und das ist eigentlich das Spannende, denn es ist so ein bisschen wie, als würde man eine neue Spezies einführen. Ja. Denn plötzlich hat man einen neuen Mitarbeiter, der aussieht wie ein Hund, aber komplett autonom durch die Firma läuft. Ja.
Und Marc, und wenn man die Entwicklung der letzten Jahre so anschaut, was würdest du sagen, welche Daseinsberechtigung der Mensch als Spezies in 50 Jahren haben wird? Weil wenn es so weitergeht, wird KI ist jetzt schon in sehr vielen Aspekten deutlich schlauer als Mensch. Wenn die Roboter kommen, die noch stärker und flexibler und athletischer, was athletische Intelligenz anbetrifft, unterwegs sind, was wird dann mit uns?
Ja, es wird spannend. Vor 3 Jahren hat meine Tochter, bevor sie zum amerikanischen College gegangen ist, gesagt, du, ich glaube, ich mache irgendwas mit sowas Kreatives, denn da ist da vielleicht Automation kommt da vielleicht ein bisschen später, aber witzigerweise war natürlich eigentlich das die Kreativität, die als erstes gegangen ist, ist schon spannend, wenn man jetzt anschaut, wie man sich mit diesen Foundational Modeln unterhalten kann, kann man ja nicht mehr erkennen, ob es ein Computer ist oder nicht. Und ich glaube, Erik Schmidt hat am Wochenende gesagt, die Einführung einer künstlichen Intelligenz, die schlauer ist als wir selbst, wird ein monumentaler Event für die Welt auf jeden Fall. Und es scheint ja, dass wir relativ kurz davor sind.
Ja, diese Singularität, gibt es so etwas für Roboter auch, wo die athletisch uns überholen werden?
Das tun sie ja jetzt schon. Also unser jetziger neuer Atlas-Roboter, der alte Atlas-Roboter, von dem man ja auch viel die Videos gesehen hat, der konnte schon einen Salto rückwärts, den ich schon nicht kann. Und der neue Roboter wird stärker als ein Athlet sein. Das heißt also, der neue Roboter ist jetzt schon, und wenn du hier bei uns im Büro wärst, könnte ich dir ihn zeigen, ist jetzt schon stärker als ein Mensch.
Ja. Und wie geht es mit den Richtlinien, denen sie die Roboter unterwerfen? Es gibt hier Isaac Asimov, ich liebe Science Fiction, und es wurde ja in 40er Jahren, letzten Jahrhunderts, diese 4 Regeln aufgestellt, dass die Roboter Menschen nicht verletzen dürfen und auch nicht durch die Passivität eine Verletzung zulassen.
Ja.
Die müssen sich aber verteidigen können, solange die 1. Regel nicht tangiert wird und so weiter. Habt ihr auch solche ethische Richtlinien?
Ja, die sind tatsächlich fast 1:1 bei uns in den Terms and Conditions übernommen worden. Das heißt also, wenn du heutzutage einen Roboter bei uns kaufst, steht da in den Richtlinien drin, dass du den zum Beispiel nicht Weaponization darfst. Mhm. Du darfst keine,
ja, bist bewaffnet,
keine
Waffen, ja.
Danke. Ja, du darfst ihn nicht bewaffnen. Also wir haben vor 3 Jahren, glaube ich, einen offenen Brief rausgegeben mit 5 anderen führenden Robotikfirmen, um zu sagen, wir sind dagegen, dass diese mobilen Roboter bewaffnet werden. Also vom Prinzip haben wir einiges, was da vor langer Zeit im fiktionalen Bereich schon vorgegeben wurde, mit aufgenommen. Aber wichtiger ist natürlich auch zu wissen, dass was man jetzt in Funk und Fernsehen so sieht, dass die Humanoid-Roboter, also die Zweibeinigen mit 2 Armen und Kopf, dass die da eng zusammen mit Menschen arbeiten, da ist die Industrie noch nicht so weit. Also da wird tatsächlich ein bisschen übertrieben in den Medien. Du wirst sehen, dass unser Roboter Atlas ist nie direkt mit einem Menschen dabei. Warum? Weil der Roboter stärker ist als ein Mensch, und das heißt, die Functional Safety, also Safety-Grundlagen für humanoide Roboter sind eigentlich noch nicht richtig geschaffen. Das heißt, im Moment sind unsere Roboter alle hinter einem entweder virtuellen oder tatsächlichen Zaun. Also unser Stretch-Roboter, der zum Beispiel bei DHL in Einsatz ist oder auch bei Otto in Deutschland, der ist immer hinter einem virtuellen Laserzaun. Also das heißt, wenn der Mensch zu nah an den Roboter reingeht, wird der Roboter zuerst langsamer und schaltet sich dann ganz aus.
Was wiegt so ein Atlas 2, Marc?
Also der große Stretch-Roboter wiegt fast 1 Tonne. Der kleine Spot-Roboter wiegt um die 60 Kilo. Und der Atlas ist ein bisschen classified im Moment noch. Aber
Aber ungefähr die so Range, ist das eher eine halbe Tonne oder eineinhalb?
Nee, ungefähr so viel wie, wie ein okay. Mensch. Ja. Ja. Ich wow. bin jetzt nicht besonders athletisch. Das heißt also, er ist zwar athletischer als ich, wiegt aber genauso viel wie ich.
Okay, aber mit Virtual Reality, man wird ja, du sagst, man kann demnächst mit den Robotern auch sich teleportieren lassen, dass man es quasi ja. sich hineinversetzt. Ja, und dann kann man nicht nur Gespräche woanders live führen, sondern tatsächlich auch irgendwo unterstützen, Instandhaltung übernehmen. Ne?
Ja, also im Moment fährt man unsere Roboter ja über ein Tablet. Also du hast ein Tablet in der Hand vom Prinzip und gehst mit dem Roboter in einen Raum, der zum Beispiel hochradioaktiv verstrahlt ist. Das heißt, der Roboter ist aber dann nicht mehr in Sichtweite. Es ist relativ einfach, den Roboter zu fahren, wenn du ihn siehst. Aber wenn der Roboter in einem Raum ist, wo du ihn nicht mehr siehst, sondern du musst auf das Tablet schauen und siehst dann, was der Roboter sieht, das ist ein bisschen problematisch und braucht ein bisschen Übung. Wenn du aber ein Virtual Reality Headset aufziehst, dann wird's einfacher, weil dann hast du die Hände frei, du siehst, was der Roboter sieht durch das Virtual Reality Headset und kannst den Roboter dann relativ einfach bewegen. Zum Beispiel haben wir hier hinter mir im Spot Lab haben wir so einen kleinen Raum aufgebaut und so eine kleine Challenge gebaut. Da muss man reingehen, muss eine Tasse Kaffee nehmen, Kaffee einschütten und dann auf der anderen Seite wieder rausgehen. Alles ohne, dass du einen Roboter siehst. Und unsere besten Driver und Ingenieure können das in, sagen wir, 6 Minuten. Aber mit einem Virtual Reality Headset schafft man es in 3 Minuten, weil es wow. einfach so viel einfacher ist.
Intuitiver und auch, ja, in gewisser Art und Weise.
Unglaublich intuitiv, ja. Und wenn man sich dann vorstellt, man fährt einen Humanoid-Roboter, also einen zweibeinigen, wo die Morphology die gleiche ist wie von unserem Körper, dann ist es ja tatsächlich wie Teleportation. Dann hast du einen Haptic-Suit an zum Beispiel, hast eine Virtual-Reality-Brille an und so wie du dich bewegst, kann sich der Roboter dann bewegen. Und das heißt, du sitzt in Hamburg in einem Büro, aber kannst einen Roboter auf einer Ölplattform in der Nordsee fahren. Und in der Zukunft kann er dann vielleicht die Ölplattform reparieren. Ja.
Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst. Wenn wir jetzt aktuell die demografische Entwicklung in den westlichen Ländern vor allem anschauen, mit der massiv alternden Bevölkerung und Schwierigkeiten, ja, sagen wir, Pflegekräfte zu finden, dann könnten wir davon ausgehen, dass in den nächsten 15 Jahren vielleicht auch diese Arbeiten durch Robotik übernommen werden. Kann das sein? Oder dauert es länger als 15 Jahre?
Der Fachkräftemangel generell ist ja eigentlich in allen Industrien. Also ich habe mit dem, für den Sportroboter treffe ich mich mit sehr vielen Prozessmanufakturen wie Nestle zum Beispiel oder Anheuser-Busch oder Heineken. Die haben alle Probleme, Fachleute zu finden, die noch tatsächlich gut diese Round-End-Readings machen können. In der Logistik höre ich von allen Seiten, dass die Leute nicht mehr finden und natürlich in der Pflege auch. Und ich glaube schon, dass Roboter da eine Riesenrolle spielen können. Aber das wird noch ein bisschen dauern, weil die Arbeiten da sehr schwierig sind und weil die Arbeiten da natürlich sehr mit dem Menschen zusammen, weil man da sehr eng mit dem Menschen zusammenarbeiten muss. Da fehlt es noch ein bisschen Technologie, die noch entwickelt werden muss. Aber ich träume ja zum Beispiel schon seit langem davon, dass man auch in der Pflege ist ja eine der Hauptprobleme ist die Einsamkeit. Dass viele alte Menschen vereinsamen, gerade natürlich in den Riesenstädten wie jetzt Shanghai, Tokio, Berlin. Und ich glaube, der erste Schritt in die Pflege mit einem Roboter wird irgendwas Kleines, Süßes sein, der so ein Companion-Roboter, mit dem man sich unterhalten kann, der vielleicht Geschichten erzählt aus der Vergangenheit. Also ich glaube, das ist bestimmt der erste Schritt und dass man dann in der Zukunft, da dauert es vielleicht noch, keine Ahnung, 15 Jahre, dass man dann tatsächlich Pflegeroboter hat, die einige dieser schlimmen Aufgaben übernehmen können.
Du hast eine interessante Karriere, also sowohl Google nehmen wir jetzt als die letzte Station, als auch Robotik. Also du hast auf allen Ebenen Einblick in die Zukunft. Was hast du denn deine Tochter jetzt empfohlen, wo sie noch einen sehr guten Arbeitsplatz finden kann? In welche Sphäre? Mein Sohn studiert jetzt. Was würde man ihm empfehlen können, in den nächsten Jahren zu machen als Schwerpunkt?
Ich glaube, man muss einfach halt immer ganz vorne mit dabei bleiben. Also ich habe meinem Team auch bei der Arbeit und auch meiner Familie empfohlen, dass man sich da ein bisschen reinarbeitet, wie man am besten ChatGPT Fragen stellt. Denn wir sind alle gewöhnt, dass man zu einer Suchmaschine geht und eintippt, bester Flug nach Frankfurt. Ja. Aber mit ChatGPT, da muss man der Fragestellung ja eine bestimmte Semantik und ein bestimmtes Format geben, damit man bessere Results bekommt. Und da muss man sich tatsächlich ein bisschen einarbeiten, egal ob man jetzt Informatik studiert oder irgendwas Kreatives machen will oder ob man Rechtsanwalt werden will. Die KI ist ja da, um zu helfen. Und wenn man sich nicht einarbeitet, sind andere in dem Bereich vorne weiter mit dabei, weil die halt die besseren Tools benutzen. So wie wenn ein Schreiner sagt, wir bauen jetzt ein Haus, aber wir machen das ohne irgendwelche Power-Tools, wir machen das nur noch mit der Hand. Wobei, ich muss dazu sagen, mein Großcousin macht das tatsächlich, der war ein paar Jahre auf der Walz und ich glaube, der benutzt tatsächlich keine Power-Tools, also es geht schon, aber von der Effizienz her gesehen, muss man ja in jedem Beruf eigentlich immer die besten Tools benutzen, die es zu der Zeit gibt.
Vielleicht aus der Perspektive der amerikanischen Know-how-Entwicklung. Ich meine, früher hat man auf China so ein bisschen als Kopiernation geschaut. Wenn ich inzwischen ansehe, wie viele Absolventen der technischen Berufe die haben und was für eine Explosion an Patenten und auch vielleicht Innovation dort zu beobachten ist. Wie schätzt ihr das ein? Als wirklich ernstzunehmende Wettbewerber, der die Welt in den nächsten Jahrzehnten prägen wird?
Man muss ja nur auf die Autoindustrie schauen. Ja, vor 5 Jahren haben wir alle nicht gewusst, was BYD ist. Und jetzt ist es plötzlich der größte Autohersteller der Welt. Und das Auto ist ja gut. Das ist ja nicht so, dass es ein Billigauto ist. Sondern es ist ja tatsächlich so, dass das Auto recht gut ist, dass die sich viel auf Infotainment und Technik im Auto auch konzentriert haben. Also das ist auf jeden Fall ernst zu nehmen und in der Robotik sowieso. In der Robotik ist jetzt vom chinesischen Staat auf Vorgabe, dass man sich auf Robotik konzentrieren muss. Wir verfolgen ungefähr 100 Robotik-Startups, die in den letzten 3 Jahren angefangen haben. Der ganze Staat gibt da halt Subventionen, fördert das, baut riesen Office-Parks. Also da muss man sich schon was abgucken. Gleichzeitig habe ich in der deutschen Zeitung gesehen, dass der deutsche Staat auch jetzt einen Robotik-Fund gegründet hat und hat da 20 Millionen Euro reingetan. Das ist ja ein Witz. Also insofern, man muss da als Amerika und als Deutschland sowieso aufpassen, dass man da nicht hinterherhängt.
Wie siehst du die Entwicklung aktuell des Standortes Deutschland auf allen Ebenen, wirtschaftlich, technologisch, innovativ? Wie würdest du das einschätzen jetzt aus deiner Distanz, die du jetzt hast?
Also ich find's interessant, wenn ich nach Deutschland komme und meinen Roboter mitbringe, dann finden das erstmal alle spannend und man hat ja relativ schnell eine große Traube von Menschen, auch oft der Vorstand findet es super spannend, aber wenn man dann sagt, okay, jetzt machen wir mal ein POC bei dir in der Fabrik, hat der denn die richtige CI-Zertifizierung? Oh, da muss jetzt erstmal mein Sicherheitsrat mit und der Betriebsrat muss gefragt werden und das schaffen wir dieses Jahr auf keinen Fall mehr, aber vielleicht in 3 Jahren. Während in anderen Ländern ist das nicht so. In anderen Ländern sagen die Leute, komm, wir machen erstmal und schauen, ob der Roboter Wert bringt und ziehen dann alle anderen mit. Ja, aber es gibt natürlich auch Unternehmen in Deutschland, die da vorne mit dabei sind. Und wir haben ja auch relativ viele und große Kunden in Deutschland, wie ich schon sagte, die DHL oder auch die Otto-Gruppe. die ja super innovativ sind und immer ganz vorne mit dabei sein wollen und auch den Trade-off verstehen zwischen, das ist brandneue Technologie, die auch vielleicht noch nicht ganz so ausgereift ist in allen Punkten, aber andererseits geht's in diese Richtung und wenn wir jetzt nicht anfangen, hinken wir hinterher.
Das ist nachvollziehbar. Vielleicht kurz noch eine Frage zur ethischen Verpflichtung. Ich habe ja gesagt, dass 5, 6 Firmen sich verpflichtet haben, die Roboter nicht zu bewaffnen. Nur das ist eine Illusion, dass die Roboter in der Kriegsführung keine Rolle spielen werden. Das heißt, gibt es auch Unternehmen, die sich ausschließlich darauf spezialisieren, bewaffnete Maschinen zu entwickeln?
Bestimmt. Also der ganze Industriekomplex zum Thema Militär macht ja nichts anderes. Von Flugzeugen bis zu Booten, bis zu U-Booten, bis zu Autos. Also insofern gebe ich dir recht, wenn man 50 Jahre nach vorne weiterdenkt, kann ich mir auch eine Welt nicht vorstellen, wo das nicht so ist. Jetzt in der Ukraine sieht man ja schon, wie kommerzielle kleine Drohnen relativ schnell umgearbeitet werden können. Also insofern, langfristig gebe ich dir da recht, werden wir da nicht drum rumkommen.
Okay. Ja. Ja, auf jeden Fall, wir werden vor eine spannende Zukunft stehen oder wir sind jetzt in eine sehr spannende Gegenwart. Da bin ich auch, ehrlich gesagt, ich umarme die Unsicherheit und schaue einfach, wie wir damit umgehen können. Marc, ja. Ich habe zum Abschluss jedes Gespräches drei Fragen, die würde ich auch gerne stellen. Bei dir ist es besonders interessant aus deiner vielfältigen Erfahrung. Was würdest du dem 20-jährigen Marc empfehlen, wenn du jetzt eine Möglichkeit hättest, ihm eine SMS mit einem einzigen Ratschlag zu schicken?
Ja, bei mir ist ja lustig, ich hatte ein bisschen Anfangsschwierigkeiten, also meine Highschool bzw. meine Gymnasiumskarriere war ein bisschen schwierig und ich habe mein Mojo erst in den 20er Jahren gefunden. Aber ein einziges Wort oder einen einzigen Satz?
Ein Ratschlag. Es muss kein Wort sein, so einfach nur eine Empfehlung.
Live healthier. Sei gesünder.
Ja. Okay, ich mag das zurzeit als Body First, Business Second zu betiteln.
Ja.
Und Marc, gibt es ein Buch, das dein Leben wirklich geprägt hat oder dich beeinflusst hat in deinem Werdegang oder in deinem Werden?
Also ich bin ein relativ langsamer Leser, deswegen habe ich vor einigen Jahren zu Audiobooks gewechselt und da schaffe ich jetzt so um die 6 Bücher im Monat und meistens habe ich immer ein Buch am Start, so Self-Help, irgendwie, wie werde ich ein besserer Mensch oder ein besserer Vater oder ein besserer Ehemann, dann habe ich meistens irgendeinen dummen Thriller oder irgend sowas am Start und als drittes dann meistens irgendein Managementbuch und ein Buch, was mich tatsächlich sehr geprägt hat, was ich auch jetzt mehrmals schon gelesen habe, ist die Ken Follett-Trilogie The Fall of Giants. Das verfolgt vom Prinzip mehrere Familien über die Industrierevolution, Ersten Weltkrieg, Zweite Weltkrieg bis heute. Das hat mich schwer beeindruckt und hat mir auch so ein bisschen die Geschichte da näher gebracht. Also das kann ich jedem empfehlen. Auf der Management-Seite lese ich im Moment zum dritten Mal, glaube ich, von Ben Horowitz, das ist ja einer der weltbesten Venture Capitalists. Der hat ein Buch geschrieben, was älter ist, heißt The Hard Things of Hard Things. Muss man auch als Entrepreneur auch auf jeden Fall gelesen haben. Man fühlt sich danach besser.
Okay, sehr schön. Und die abschließende Frage, Marc, was ist für dich der Sinn des Lebens?
Ja, wahrscheinlich die Familie, dass es meiner Familie gut geht.
Sehr schön. Ich bedanke mich herzlich für ein tolles Gespräch, das wirklich eine unglaubliche interessante Szene zur Folge hat und sehr viele Einblicke ermöglicht. Ich wünsche euch, dass ihr allen trotzt und alle überholt und weiterhin als Pioniere diese Vorreiterrolle einnimmt und auch behält. Ich danke dir herzlichst, Marc.
Ja, vielen Dank, Jörg. Hat mich sehr gefreut. Und vielleicht machen wir das ja in ein paar Jahren nochmal, um zu sehen, wie wir dann weiter sind.
Das würde mich sehr freuen.
Ja, vielleicht war ich ja gar kein Mensch. Vielleicht ist das ja alles hier CI und ich bin ein Roboter. Wer weiß.
Who knows? Wir werden sehen. Auf jeden Fall, wenn man deine Auswahl der Bücher nimmt, dann würde ich vermuten, dass du doch ein Mensch bist. Ich danke dir herzlich.
Danke, ciao.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.